Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Hello, da sind wir wieder mit Backstage Boxengasse nach Rennen Nummer 5 aus China. Wir waren ja wieder ein bisschen aufgeteilt. Der Peter war in China direkt vor Ort, in Shanghai. Sandra und ich waren in München. Schön, ihr beiden, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, ich finde es gut, dass der Peter wieder gut zurückgekommen ist. Ist ja dann doch immer auch so eine Frage, ne? Mit Anschlussflügen, schafft man es, ist Verspätung da etc. Um die Koffer braucht man sich ja beim Peterle oftmals keine Sorgen machen. Du warst bestimmt wieder mit Handgepäck unterwegs, ne?
Genau so ist es. Handgepäck und meine Anzugtasche, nach der ich jetzt schon gefragt wurde, auch tatsächlich nach dem letzten Podcast. Also die hält einiges aus. Aber bisher ist es ja noch immer gut gegangen. Also ich bin ja immer bisher auch unversehrt zurückgekommen. Also ja, aber in dem Fall tatsächlich direkt nach dem Rennen sind wir losgefahren. War natürlich viel los, viel Stau dann auch Richtung Flughafen, haben wir schon eine Weile gebraucht. Aber hatten ein gutes Puffer. 22.30 Uhr ging der Flug mit Turkish Airways, dann in dem Fall über Istanbul nach Hamburg geflogen und morgen angekommen, also Montagmorgen angekommen. Und ja, alles gut. Waren auch ein paar Formel-1-Leutchen mit auf der Maschine, unter anderem der Nico, also Nico Rosberg auch, der bei uns ja auch als Experte zu sehen war. Nee, hat alles gut funktioniert. Jetzt kämpfe ich ein bisschen mit dem Jetlag, war gerade kurz eine Runde um die Alster laufen, bei trockenem Wetter, was ja auch hervorzuheben ist, glaube ich, in den Tagen hier in Hamburg. Und jetzt kämpfe ich so ein bisschen gegen die Müdigkeit. Erster Tag ist immer der entscheidende, ne? Also bis 21 Uhr durchhalten, dann hast du es eigentlich ganz gut hingekriegt und dann gucken, dass du irgendwie zumindest mal bis 5:30 schläfst.
Ach, okay, ich dachte, du bist nass vom Regen, aber okay, jetzt verstehe ich es. Wir sind wieder zugeschaltet. Hier mit Teams, sehen uns also auch und ja, sportlich schaut er aus. Ja, die Nummer mit dem Flughafen fahren in Shanghai abends, kann ich mich auch noch dran erinnern, mal nach dem Rennen, ist schon ein bisschen länger her, da hatten wir einen Taxifahrer, da weiß ich nicht, was der sich eingeworfen hatte, also gepusht hat sie nicht, der war eher müde und ich war dann mit zwei anderen mit im Auto, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer da alles dabei war, jedenfalls hatten wir total Angst, dass der Typ einschläft und dann haben wir... Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe hier an der Stelle, dann haben wir, glaube ich, 30 Minuten lang im Kanon drei Chinesen mit dem Kontrabass gesungen, weil er hat es ja nicht verstanden, aber es hat ihn wachgehalten, glaube ich. Wir fanden es in dem Moment ganz passend. Also wir sind dann auch angekommen, aber der Typ war echt immer kurz, dem sind mir die Augen so zugefallen, ja, so wie der Peter jetzt hier so ein bisschen. Der war sehr müde, sehr, sehr müde war er.
Ich frage mich gerade bei all den Diskussionen, die es heutzutage gibt, ob man drei Chinesen mit dem Kontrabass überhaupt noch singen darf. Ist das nicht auch schon verbannt mittlerweile?
Ja, wahrscheinlich darf man es nicht singen. Aber es ist ja...
Gerne gesungen früher.
Ja, es war lustig.
Das hat immer Spaß gemacht, ja. Ne, im Kindergarten. Und
ja, mit sämtlichen Umlauten haben wir es dann gesungen. Es war sehr lustig.
Genau so ist es. Drei Chinesen mit dem Kindtribis, ne? Genau, ja.
Es hat halt auch noch so einen pädagogischen Wert, ne? So mit den verschiedenen Lauten. Leo singt es, also mein kleiner Leo, der singt es nach wie vor auch noch sehr gerne zu Hause aus vollem Halse und übt damit so ein bisschen die Sprache.
Ja, guck, ja. Sehr gut. Also dafür ist es ja dann auch da. Nee, also wie gesagt, das Verkehrsthema ist halt tatsächlich ein großes, ne? Ich habe das meinem Bruder noch nicht gestehen können, der ja in Shanghai gelebt hat und mir so eine lange Liste gemacht hat mit Sachen, die ich mir angucken soll und wo ich hin soll. Davon habe ich leider nichts geschafft, entschuldige, lieber Jens, weil es einfach zu weit weg war. Das Hotel war nicht schlecht, gar keine Frage. Also das war alles tipptopp, so auf halber Strecke, zwischen Strecke eben selbst und Downtown. Aber ich meine, ihr wisst es ja, ich war das erste Mal dort, aber ihr kennt es ja dann auch, gerade dann so abends in diesem Verkehr dann reinzukommen, hast du keine Chance. Und das sieht ja echt die Schuhe aus, wenn du dann von der Strecke im Hotel angekommen bist. 1,5 Stunden teilweise, ne, bei Regen, keine Ahnung, wirklich im Schneckentempo. Und dann denkst du dir echt so, okay, fahre ich da jetzt nochmal irgendwie eine Stunde oder sowas oder noch mehr rein? Und am nächsten Morgen ging es bei uns ging es immer sehr früh los, dass du dir dann wirklich so denkst, nee, komm, lass gut sein. Also zweimal tatsächlich Zimmerservice. Und sonst war es finito, ging gar nichts mehr. Samstagabend waren wir dann einmal mit ein paar Leuten essen. Das war allerdings sehr spannend, erzähle ich vielleicht gleich nochmal was dazu. Das war nämlich einer von der Firma, die mit für die Tilkes arbeitet, was den Asphalt angeht. Und der jetzt dann auch zuständig sein wird dafür, im Juli diesen neuen Belag dann da zu verlegen. Und ich erzähle da gleich mal so ein paar Episoden von, was da dann so alles mit zugehört, wo man echt nur staunt, wie viel Professionalität und Detailwissen und Expertise auch in diesen Fächern in der Formel 1 mit dabei sind, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Stichwort Hidden Heroes. Das ist ein Paradebeispiel da auch dann wieder dafür. Das war echt irre. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Von diesen vier Abenden, einmal am Mittwochabend kurz in der Stadt gewesen, haben wir uns mit Leuten von Servus TV getroffen. Da waren wir bei einem Japaner, wie gesagt, bis zum Bund und bis da zum Fluss und dem schönen Blick da über die Skyline oder auf die Skyline habe ich es leider nicht geschafft. Also aber steht nach wie vor auf der Bucketlist fürs nächste Jahr.
Aber ich habe Bilder gesehen, das Licht war doch an. Ne? Wir hatten ja darüber spekuliert, ob das Licht ausgeknipst ist, aber die haben doch also alles wieder beleuchtet.
Ja,
ne?
Klar. Ja, und übrigens, was auch ganz interessant war, ne, weil wie gesagt, ich habe jetzt leider auch gar nicht so viel so drum vom Drumherum zu erzählen. Wir dachten ja auch so am Anfang, oh okay, die eine Tribüne komplett abgehängt, aber auch an diesem Samstagabend erfahren, also das ganze Kontingent an Karten, 60.000 pro Tag, war innerhalb weniger Stunden komplett ausverkauft. Also riesen Begeisterungsstimmung, war auch echt klasse, muss man echt sagen. Also bei Joe, dem Lokalhelden, dem Chinesen sowieso, wenn der da irgendwo zu sehen war, aber auch bei den anderen war wirklich eine richtig gute Atmosphäre. Und die Frage war dann irgendwie noch, ob das rein aus Sicherheitsgründen zu war, diese eine Tribüne, oder ob die da noch Umbauarbeiten irgendwie gerade machten. Aber auch so jetzt in Richtung des nächsten Jahres gedacht, sind die da wohl auch sehr zuversichtlich, dass die da nochmal ordentlich drauflegen können.
Ja, das war ja immer das ganz große Thema da, kann mich dran erinnern. Die haben ja auch eine Tribüne neu gemacht, also die da in der Schneckenkurve. Das war in den letzten Jahren immer eine Stahlrohrtribüne, weiß ich, die eben einsturzgefährdet war. Und da hat man jetzt ja so ein Amphitheater da gebaut, ne? So sieht's zumindest aus, was sie da hingestellt haben. Find's ja gut. Ich meine, es gibt ja da wirklich tolle Punkte, wo du als Zuschauer sehr, sehr viel Action sehen kannst. Und gerade jetzt die Haarnadelkurve, wo es da zwischen den Ferraris fast gekracht hätte am Wochenende, oder eben auch diese Schneckenkurve da am Anfang, das sind natürlich auch echte Hotspots, wo es sich lohnt, dann auch zu sitzen. Also das macht schon Sinn.
Aber Peterle, wie fandst du es denn auch im Fahrerlager? Weil, also, ne, war ja auch das erste Mal für dich, und ich weiß noch, wie ich da das erste Mal reingelaufen bin und total ein bisschen überfordert war, weil es ist ja eigentlich so ein schöner Garten angelegt, wo da diese Häuschen sind mit diesem Teich da in der Mitte. Aber du kannst halt auch nicht mehr so einfach von A nach B laufen, ne? Also wenn du da irgendwo stehst und du siehst quasi die Hospitality, ich sage jetzt mal von Ferrari, dann musst du trotzdem erst immer nochmal so den Weg durch den Garten und über die diversen Brückchen finden, bis du da hinkommst. Da habe ich mich am Anfang tatsächlich das ein oder andere Mal ein bisschen verlaufen.
Ja, definitiv. Ich meine, das sieht ja schön aus da mit diesem Garten, ne? Ich habe das dann auch nochmal gelesen, dem Yu-Garten nachempfunden, den es in Shanghai gibt, den es irgendwie schon seit 1500, keine Ahnung, 80, 90 irgendwie gibt. Also die chinesische Gartenkunst weltweit ja tatsächlich auch hoch im Kurs. Und dem Ganzen ist das halt nachempfunden, dann auch in dem Fall von den Tilkes, die ja viele Strecken in der Formel 1 gestaltet haben und eben auch das Drumherum und da eben auch. Das sieht super aus. Das Einzige, was halt so ein bisschen schwierig ist und was so der Nachteil ist, ist, dass man halt wenig sieht dann von den Protagonisten. Ne? Also ich sag jetzt mal Stichwort Red Bull, Beobachtung, was so im Inneren der Hospi stattfindet, das gelingt dir da halt nicht so gut, weil es sich dann doch alles so ein bisschen verliert. Ne? Sieht super schön aus. Ich habe mich da auch grundsätzlich wohlgefühlt. Ne? Also ich fand das ganz, ganz nett und ganz schön da. Auch, wie gesagt, aufgrund des Gartens, wo man ja dann irgendwie auch mal sitzen kann und dann irgendwie mal so ein ganz anderes Ambiente hat, so im Vergleich zu den anderen Strecken. Aber ja, das ist dann schon so ein bisschen der Nachteil. Wenn man da viel beobachten will, dann muss man wirklich sehr genau suchen und gucken.
Also mit anderen Worten, Red Bull würde ganz gerne oder Christian Horner würde ganz gerne jedes Wochenende in China fahren, dass man da nicht so viel sieht, was da passiert hinter den Kulissen momentan bei dem Team. Wobei ich den Eindruck hatte, Peter, es hat sich wieder beruhigt. Ne? Also es gab ja dann eine Szene, die der Tobi, unser Kameramann, da eingefangen hat nach Zieldurchfahrt, als Max Verstappen sich den 4. Saisonsieg geholt hat, dass sich da tatsächlich Dr. Helmut Marko und Christian Horner in den Armen lagen. Für einen klitzekleinen Moment war da was zwischen den beiden. Was Positives.
Es war das Wochenende des Friedens und der Einigkeit. Ne? Drei Beispiele. Also das, was du jetzt gerade nennst, mit Christian Horner und Helmut Marko. Also da muss ich auch sagen, da habe ich wirklich genau dann auch drauf geguckt. Da war ich super gespannt drauf. Wir standen da ein paar Meter daneben. Der Tobi guckt ja dann immer auch bei den Siegern, dass er dann die Pitball da ablichtet und guckt, was es da für Emotionen dann auch gibt und ist nah dran. Und ich meine, er ist ja nicht nur kurz dran vorbeigegangen und man hat sich die Hand gegeben, sondern die haben sich ja auch noch ein paar nette Worte zugeworfen. Und das sah ja dann auch relativ innig aus. Ich glaube, nachher auch bei der Siegerehrung standen sie ja beieinander. Also ja, ich glaube, man hat den großen Frieden ausgerufen. Intern wird ermittelt. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Man hat jetzt tatsächlich gerade dann doch so ein bisschen den Eindruck, dass man sich da bemüht ist, zusammenzureißen, auch im Sinne des Erfolges, im Sinne dessen, was da auch auf dem Spiel steht. Max, der auch nahezu Helmut steht, nach wie vor. Also die Bild hat da ja auch einen großen Beitrag zu gemacht. Also ich glaube nicht, dass wenn die Optionen weg sind, dass man dann auch auf Max verzichten könnte. Könnte und das in Kauf nehmen kann und Helmut so dann vielleicht auch dann gehen müsste. Ich glaube, die beiden werden weiter da zusammen fungieren und arbeiten und auch im nächsten Jahr scheint mir das Gesetz zu sein. Zweite Bild, Dr. Helmut Marko und Toto Wolff. Ich meine, das ist eben auch eine der Geschichten, die sich so am Rande entwickelt haben, neben dieser ganzen Affäre um Christian Horner, dass Dr. Helmut Marko und Toto Wolff sich wieder angenähert haben. Und ich finde, das konnte man dann eindrücklich auch sehen im Fahrerlager. Das habe ich lange nicht gesehen, dass die beiden gesprochen haben, ist ja auch bei uns zu sehen, bei Sky Sport Formel 1 auf Instagram, auch das Bild hat Tobi eingefangen, also das ist ja auch mal positiv zu erwähnen, seit 2021 hat es da ja auch nicht geknirscht, bei Hardenacke trifft, hat Dr. Helmut Marko das ja auch mal wirklich ausführlich erörtert, dass es da nicht mehr so viel Raum gibt für die beiden, das hat sich allerdings offensichtlich zum Positiven gedreht und Ralf und Nico in Einigkeit, ne, unsere beiden Experten, was Themen angeht. Ich liebe das ja, wenn die beiden sich da immer so ein bisschen reiben und unterschiedliche Meinungen haben. Das ist ja dann auch spannend. Jeder hat seine Sichtweise. Aber beim Thema Vettel waren sie sich dann doch sehr einig, was die Argumentation angeht, dass es dann doch vielleicht schwierig wird, dass Sebastian Vettel zurück in die Formel 1 kommt. Also das mal so meine drei Bilder des Tages.
Ja, weil er eben in dem, nur sorry Sandra, um das nochmal zu erklären für diejenigen, die es vielleicht nicht gehört haben. Es ging da hauptsächlich eben darum, dass sie Sebastian so ein bisschen die Leistungsfähigkeit absprechen, nachdem er jetzt zwei Jahre nicht drin saß im Auto und auch sein letztes Jahr gegen Lance Stroll jetzt nicht irgendwie berauschend war. Also der Unterschied zwischen Stroll und Vettel war nicht so groß, wie man das jetzt hätte vermuten können oder wie zum Beispiel es jetzt Alonso darstellt. Ne? Das nur noch mal zur Erklärung.
Leistungsfähigkeit absprechen nicht, aber zumindest, ja. Zumindest hinterfragen. Ne?
Ich fand apropos Nico Rosberg auch noch einfach überragend lustig, wie er quasi das Interview vom Peter mit dem Nico Hülkenberg gecrashed hat und dann da so direkt reinging und nach dem Audi-Vertrag gefragt hat, so ganz unverblümt.
Ich habe ihn dazugeholt, ne? Also
ja,
nicht,
aber
ne?
er hat ja von außen ja, so ja zurecht, ne? Signalisiert
ja,
und so.
Er stand ja parat bei den Kollegen von Sky UK, ja. Ne, um das aufzunehmen und war da kurz vor der Schalte. Und das, was sich da dann entwickelt hat zwischen den beiden, war dann schon ganz witzig. Ne? Also auch
total.
Ein typischer Nico Hülkenberg. Ne?
Voll. Also das fand ich sehr lustig, wie er auch so wirklich so ganz unverblümt eben diese Frage stellt nach diesem Audi-Vertrag, weil ich kann mich gut dran erinnern, hätte das jetzt, also wären die Situation anders gewesen und Nico Rosberg wäre noch als aktiver Fahrer gewesen und einer von uns als Journalisten oder Experten hätte ihn da so direkt drauf angesprochen, hätte er wahrscheinlich nicht so cool reagiert, wie der Nico Hülkenberg es getan hat.
Ja, wobei Nico ja sowieso echt gut drauf war. Jetzt nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke. Ich fand, klar, natürlich beseelt durch sein gutes Ergebnis, als er dann mit dir, Peter, zurücklief und er den Carlos Sainz war es, glaube ich, neben sich hat...
Leclerc
war es, laufen sehen. und umringt von Leuten, die von ihm irgendwas wollten, Fotos, Autogramme oder was auch immer. Und neben ihm stand, sorry Peter, nur du, ja, hier ist gelaufen. Und er dann rüberblickt und sagt so, hat doch was Gutes, wenn man für Haas fährt. So weniger Trubel. Das fand ich schon, also auch das, ne? Also, nee, fand ich gut. Also auf der Strecke ja auch stark, ne? Hat er selber gesagt, war eins seiner saubersten, wenn nicht sogar sein sauberstes Rennen, das er da abgeliefert hat mit Platz 10. Wieder Punkte geholt, ne? 4 jetzt an der Zahl. Das ist schon stark. Letztes Jahr ist er ja nur einmal in die Punkte gefahren. Das war in Australien. Jetzt mal den Sprint von Spielberg ausgeklammert. Jetzt schon 3-mal in 5 Rennen. Nicht schlecht.
Geht in eine gute Richtung, wie ich finde. Und ist natürlich auch irgendwie positiv für ihn, ne? Weil wenn wir jetzt immer noch bei dem Thema sind, dass es auch für ihn ja um einen anderen Vertrag oder einen Vertrag für nächstes Jahr, ein Cockpit für nächstes Jahr geht, muss er sich ins Schaufenster stellen. Und das kann er natürlich auch nur richtig machen, also richtig, richtig machen, wenn er halt ein entsprechendes Auto zur Verfügung gestellt bekommt. Und da habe ich im Moment echt den Eindruck, dass es in eine sehr gute Richtung geht.
Man muss ja auch sagen, wir hatten das ja im letzten Jahr auch, ne? Also die wollten ihn ja, also Audi Sauber wollten ihn ja eigentlich auch schon für diese Saison haben. Ne? Und dann kam der Nico aber damals aus seinem Vertrag nicht raus, weil es eine Klausel gab und damals Günther Steiner noch Teamchef war und man ihn hat nicht ziehen lassen. Und warum sollte man das Interesse verloren haben? Seitens Audi, seitens Andreas Seidel, der das, glaube ich, sehr schätzt, was Nico da aufs Tablett bringt, gerade seitdem er zurück ist in der Formel 1. Ich meine, er ist ja auch fit wie nie, leistungsstark, hat diese Lockerheit nach wie vor, aber auch diesen totalen Fokus an diesem Wochenenden, geht gut mit Situationen um, auch so teamintern, was man so hört. Update zum Beispiel, ein Thema, was ja eigentlich nur in Richtung Magnussen gegangen wäre, er hat es dann auch bekommen, aber ne, auch so, was man da so im Hintergrund dann so hört, wie er das macht. Also das ganze Paket, finde ich, ist sehr stimmig und auch das Alter passt noch. Also von daher wäre das auf jeden Fall ein super, super gutes Match. Und Sascha, Ralf hat es ja auch gesagt, ne? Ich meine, klar ist das immer schwierig, dann für einen neuen Hersteller da mit reinzukommen, aber durch dieses neue Reglement ist ja auch ein bisschen Spielraum für eine Vision da, ab 26. Also warum sollte man da nicht einen großen Wurf hinkriegen und dass das Ganze vielleicht dann auch sportlich ein reizvolles Angebot sein für Nico?
Ja, ja, durchaus. Und er hat ja auch innerhalb der gesamten Formel-1-Familie ja einen sehr guten Stand, ne, und einen guten Status. Das kriegst du ja auch mit. Also jetzt nicht nur, was die Fahrer untereinander anbelangt, sondern auch die Teamchefs, finde ich schon. Also das hätte er sich durchaus verdient, voll verdient, wenn er dann nächstes Jahr in einem leistungsstärkeren Team sein könnte, ne? Weil auch das Sauber-Team hat Schritte nach vorne gemacht. Die haben wirklich gut entwickelt. Also man sieht's ja an Bottas, der Pech hatte mit seinem Motorenplatzer. Der hätte vielleicht sogar Nico Hülkenberg gefährlich werden können im Kampf um diesen einen Punkt.
Weißt du, was ich gehört habe, Sascha? Ja. Von Seiten Bottas, dass die sogar glauben, dass es bis zu Platz 8 hätte reichen können.
Wow.
Interessant.
Mhm.
Ja. Das zeigt ja schon, ne, dass da noch Potenzial dann auch drin ist, ja, in gewisser Weise. Ja, nee, aber das Wochenende war ja gut bei denen. Das ist ja mal Fakt. Also das war ein gutes Wochenende. Joe war ja auch nicht schlecht, ne? Der ist ja in der Sprintqualifikation gut gewesen. Ja, der war im Sprint dann 9., also knapp an dem einen Punkt vorbeigeschrammt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die Benchmark ist, wenn sogar der Joe da irgendwie die Leistung bringt, aber das müssen wir jetzt mal beobachten, wie das dann weitergeht, jetzt in Miami beim nächsten Rennen, aber durchaus positiv zu sehen. Wenn wir jetzt schon bei den Hinterbänklern so ein bisschen sind, bei Alpine nach wie vor ein Problem. Also ich glaube, dass es da total knirscht, auch zwischen den beiden. Das wird irgendwann eskalieren. Also das ist, glaube ich, so die nächste Bühne, auf die wir uns oder Show, auf die wir uns ein bisschen freuen können als Unabhängige. Weil wenn du drin steckst, hast du, glaube ich, keinen Spaß. Aber das könnte lustig werden zwischen Ocon und Gasly und überhaupt dieser ganzen Gemengelage bei Alpine.
Ja, da finde ich aber auch nach wie vor, wir haben ja damals auch darüber gesprochen, als das rauskam, dass die beiden Franzosen dann Teamkollegen werden. Ich finde irgendwie nach wie vor immer noch fast unglaublich, dass Alpine die wirklich beide geholt hat, weil dass die nicht miteinander können, das war ja bekannt. Das geht ja schon auf alte Kartzeiten irgendwie auch noch,
ja,
so zurück.
Vor allem,
zurück,
da ging es, ne? Da ging es ja, glaube ich, auch um eine Frau, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Also das, was ich so gehört auch, habe, ging es auch um eine Frau, der eine, sag ich mal, oder beide fanden sie, glaube ich, attraktiv. Der eine war mit ihr zusammen und der andere hat sich gedacht so, ach naja, ist ja mir egal. Also irgendwie so war es, glaube ich.
Genau, da gibt's nicht nur eine Geschichte, sagen wir so, die zwischen den beiden vorgefallen ist, sondern durchaus mehrere. Und dann die beiden ins Team zu holen. Und wir haben ja damals auch drüber gesprochen. Die haben ja dann noch versucht, hier einen auf Friede, Freude, Eierkuchen zu machen und haben irgendwie erzählt, wie gut sie sich verstehen und wie super sie zusammen klarkommen. Und das hat tatsächlich einfach nicht lange angehalten. Und das kommt natürlich jetzt in dieser Situation, dass es sportlich auch noch schwierig ist bei Alpine, irgendwie noch mehr raus. Und da, also ich möchte es nicht prophezeien, aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass sie das Ruder noch rumgerissen kriegen in diesem Jahr.
Ich finde übrigens, dass der Bruno Famin so ein bisschen ausschaut, wie ihr kennt ja alle Asterix und Obelix. Ich finde, der Bruno Famin macht für mich so den Eindruck wie so ein verprügelter Legionär. Also so ein bisschen, ja. Also ja, so ein klein bisschen. Kann ich mir den so vorstellen, weißt du? Ja, dann da die Vögelchen zwitschern um ihn rum.
Der vorne wegmarschieren muss immer, weil es kommt schon genau, was es kommt.
Genau, da kommt wieder hin, kommt wieder
Wochenende
einer.
Für Wochenende.
Und dann fliegt er wieder
gibt's von oben ein.
Genau, fliegt er wieder aus seinen Sandalen Richtung Himmel.
So. Ja, das ist echt, also so ein bisschen schwierig. Bruno, der Problembär, ne? der Formel 1. Also sollte Ruhe reinbringen, aber von sedieren war keine Rede. Also bei Alpine, das finde ich auch ganz schwierig, was da passiert irgendwie. Sportlich, ich meine, das ist ja so eine Graumaus. Aber vielleicht dann eben auch die Chance, was ihr auch gerade sagt, ne, mit diesen Zwistigkeiten auch im Team, vielleicht die Chance für Mick. Ne, vielleicht dann doch auch einer der Profiteure zu sein, weil im Moment, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist das dort nicht so attraktiv, dahin zu gehen. Vielleicht wird einer, vielleicht sogar zwei Plätze frei. Und das könnte tatsächlich eine Chance sein, für den Mick zurückzukommen in die Formel 1, vielleicht die einzige.
Ja, das glaube ich auch, weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Toto Wolff stand ja bei dir, Peter, Rede und Antwort. Und da sind ja dann doch auch ein paar Sachen durchgesickert. Also man hat ja da nach wie vor wohl ein paar Namen auf der Liste. Mit Sicherheit spricht er ja auch mit Sebastian Vettel, hat er ja schon auch, denke ich, so zugegeben. Die attraktivste Nummer ist Mercedes aktuell nicht. Auch das, denke ich, ist klar. Auch wenn das ein kleines Dornröschen ist momentan, ne? Braucht nur irgendjemand, der es wachküsst, dann funktioniert's vielleicht. Vielleicht ist es ja einer, der eh schon unterwegs ist im Fahrerfeld. Mit Ocon, glaube ich, ist er auch in Kontakt, ehemaliger Mercedes Junior. Wenn wir jetzt da bei Alpine sind, könnte natürlich sein, dass der den leichteren Move zu einem anderen Team hinbekommt als jetzt so ein Pierre Gasly, ne?
Ja, möglicherweise. Vor allem, weil Gasly hat natürlich ja auch das Problem, dass er diese Geschichte auch immer noch anhaften hat, dass er ja quasi von damals noch Toro Rosso zu Red Bull gezogen wurde, da überhaupt nicht funktioniert hat, wieder zurückdegradiert wurde. Das haftet ihm ja auch noch so ein bisschen an. Da könnte es einfach auch ein bisschen schwierig werden für ihn, wobei ich aber trotzdem irgendwie nicht glaube, dass der Esteban Ocon für Mercedes die A- oder B-Lösung wäre. Also ich glaube, das wäre, ich sage jetzt mal, ist nicht böse gemeint, auch nicht despektierlich gemeint gegenüber Esteban Ocon, aber eher so den Notnagel, wenn A- und B-Lösung nicht passen.
Ja, durchaus richtig, aber wäre natürlich auch ein guter Überbrücker für Kimi Antonelli, ne? Wenn sie den Kimi Antonelli jetzt dann bei Williams parken, Peter, da hattest du ja auch mit Nico Rosberg drüber gesprochen, wäre eine gute Möglichkeit. Logan Sargeants Tage sind ja, denke ich, schon dann irgendwie gezählt in der Formel 1, hat er ja wieder einen Crash gehabt oder ist rausgerutscht. Also der bewirbt sich ja jetzt nicht wirklich für weitere Aufgaben. Wenn man da den Kimi Antonelli, für die ihn nicht kennen, super Talent, mega Kartfahrer gewesen, brutal jung, fährt in der Formel 2. Da ist es jetzt noch nicht so, dass er da die absoluten Bäume ausgerissen hat, aber ist ja auch noch am Anfang der Saison. Wer weiß, was da kommt. Und die wissen natürlich auch Daten. Hat jetzt kürzlich getestet in Spielberg, den Mercedes. Also mal schauen, wie der dann sich schlägt. Also der kann dann, Ocon wäre ein guter Platzhalter eigentlich, wenn du keinen anderen kriegst. Da hast du natürlich recht, Sandra. Aber das wäre einer, den du halt reinsetzen kannst. Was natürlich auch spannend ist, Peter, ist das, was, und da sind sich übrigens unsere beiden Experten nicht einig gewesen, Ralf und Nico. Wie gut ist George Russell? Ist George Russell jetzt schon Nummer 1 Fahrer? Nico Rosberg sagt ja, Ralf sagt nein, macht so viele Fehler. Ich finde auch, ich bin ja nachweislich ein großer Fan von George Russell immer gewesen. Ich finde auch, dass er diesen letzten Schritt noch nicht so ganz vollzogen hat. Ist natürlich auch schwer, wenn du einen Hamilton im Team hast. Aber trotzdem, ich finde so ein bisschen, na?
Ja, und ich glaube auch immer, dass es schwierig ist. Natürlich muss man erstmal seine Hausaufgaben machen und gucken, dass man fehlerfrei bleibt. Ich habe das auch gehört von Ralf übers Wochenende, die Einschätzung zu Russell. Also kann man ja auch total nachvollziehen. Ich meine, Ralf ist nun mal ein Experte und hat natürlich da nochmal einen ganz anderen Blick darauf als jetzt wir. Aber ich denke dann trotzdem auch immer bei so einem Team wie Mercedes, was gerade so viel mit sich selbst zu tun hat und keine Konstanz hat beim Auto, mal funktioniert es, mal nicht, muss man dann da auch ein paar Abstriche machen. Und was man ja festhalten muss, ist, dass er Lewis Hamilton, immerhin Lewis Hamilton, siebenmaliger Weltmeister, dass er den jetzt im Qualifying mal komplett im Griff hat. Da steht es 4-1. Das im letzten Jahr auch eigentlich ganz gut gemacht hat, im ersten Jahr sowieso. Ne? Das ist ja jetzt das dritte Jahr, dass die miteinander oder gegeneinander fahren und miteinander. Aber letztes Jahr hat er hier und da auch Pech gehabt und hat natürlich auch was weggeworfen, wie in Singapur, wo er hätte gewinnen können. Ne? Das sowas haftet natürlich immer so ein bisschen an. Bin dann aber tatsächlich da auch so ein bisschen bei Nico, dass er schon auch der Nummer-1-Fahrer gerade ist und der Klare, weil Hamilton sich ja da auch verabschiedet. Und deswegen finde ich auch, dass zum einen, was Sandra sagt, Ocon, glaube ich, eher keine wirkliche Option ist. Ich meine, wer weiß, ne? Ist ja auch nur eine Meinung, die wir haben und nicht die Wahrheit, die wir hier äußern. Aber ich denke dann auch nach wie vor, mal gucken, was am Ende dann übrig bleibt, auch bei Mercedes, weil irgendwo kommt ja alles mit rein, was ihr auch jetzt gerade schon gesagt habt, Sascha, ne? Vielleicht auch nicht mehr die attraktivste Adresse, wenn Sainz wirklich so ein super Angebot hat, auch finanziell von Audi. Weiß ich nicht, warum soll er das nicht machen, ja? Mit dem neuen Reglement 26, wer weiß, was da geht, dann ist der vielleicht auch weg. Verstappen kriegst du nicht, Antonelli vielleicht noch nicht gut genug, zu früh das Ganze. Was du ja auch sagst, in der Formel 2 auch noch nicht die Ergebnisse. Und was bleibt dir noch? Dann hast du vielleicht Ocon, ja, okay. Aber dann denke ich mir noch immer, Sebastian Vettel, auch einfach als Marketing-Lokomotive und als jemand, der einen großen Namen hat, viermaliger Weltmeister und ganz im Ernst, ne? Also selbst wenn es jetzt irgendwie auch Zweifel gibt nach einem Jahr Pause und weil das Ende bei Aston Martin vielleicht auch nicht ganz so ruhmreich gewesen ist, ist das doch aber auch nach wie vor, finde ich, ein ernstzunehmender Kandidat, weil er einfach irgendwie Sinn machen würde. Und so viele hast du dann da auch nicht mehr, meiner Meinung nach.
Ja, ja, da hast du recht, klar. Also der Kandidatenkreis wird immer kleiner natürlich. Ja.
Und Russell ist dann halt die Eins, ne? Und der es dann vielleicht für dich einfährt. Und ich würde es ihm zutrauen, auch wenn das Auto da ist, dass er auch dann damit sich wieder steigert und dann wieder Sicherheit auch bekommt und sich auch wieder sukzessive steigern kann. Aber
ich würde es ihm wünschen, ne? Ich finde ihn ja nach wie vor einen super smarten Zeitgenossen. Ja, also jetzt auch, wie er da mit dir am Rennsonntag so das Pläuschen hatte da über die Boxen. Mauer hinweg da durch dieses kleine Loch. Ich hatte ja gesagt, es sah so ein bisschen aus wie an der Theke oder bei Lindenstraße früher hier Else Kling. Hab schon gewartet, dass du ihm voll so ein Kissen gibst. So sah es ein bisschen aus. Aber ja, nein, aber das meine ich das damit, ne? So locker sich da rüberbeugen und so und reden und so.
Konstant, ja. Auch, ne? Ja, das muss man ja auch sagen.
Eben. Verlässlich.
Konstant über die Jahre, ja. Ist er immer der geblieben, der er ist. Ja, ja. Wahnsinnig freundlich. Ne? Wenn du da im Paddock bist, ist er jemand, der grüßt, gut erzogen ist. Nicht nach ein paar Jahren Formel 1 jetzt denkt, dass er der Größte ist. Also er ist total konstant. Immer so zu Williams-Zeiten genauso wie jetzt bei Mercedes-Zeiten.
Du kriegst, was du erwartest.
Das finde ich dann auch schon stark. Ne? Das sagt auch was über seine Persönlichkeit aus.
Aber ich finde halt auch, und das ist, glaube ich, auch so ein Faktor, den man echt nicht vernachlässigen darf, ist, dass sich ja auch für George Russell mit dieser Entscheidung von Lewis Hamilton das Team zu verlassen, relativ kurzfristig ja seine Rolle auch geändert hat in diesem Team.
Das stimmt.
Kam ja für ihn auch sehr überraschend. Und da musst du dich natürlich dann auch erstmal ein bisschen eingrooven mit dem Thema zusammen, dass das Auto halt eine Capricciosa ist und du nicht weißt, was du kriegst, wenn du da den Pizzakarton aufmachst, so ungefähr. Und das finde ich halt schon. Das ist schon, glaube ich, auch ein Faktor, weil wir ja auch immer über die Mentalität von Fahrern sprechen. Und wenn du da jetzt dich eigentlich so ein bisschen eingegroovt hattest in diesem Team und jetzt auf einmal von heute auf morgen ändert sich deine Rolle, was du dir aber nicht selber ausgesucht hast, sondern was dir quasi aufgedrückt wird durch deinen Teamkollegen, das ist natürlich auch was, womit man dann erstmal irgendwie umgehen lernen muss.
Wobei er natürlich schon an sich, denke ich mal, den Anspruch auch hatte, hier Hamilton zu schlagen und hier der Chef im Ring zu sein. Also so ist er ja auch ausgezogen. Sind ja am Ende, so nett sie dann auch oft sind, ja, am Ende sind es Ego-Maschinen, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Das ist ja mal Fakt. Also wie hat hier Marc Surer, mein ehemaliger ehemaliger Experte an meiner Seite beim Kommentieren über viele Jahre hinweg, der hat immer gesagt, nette Menschen werden nicht Weltmeister. Also das ist, also da gibt's mal Ausreißer, wie jetzt so ein Jenson Button, ja, der durch und durch, kennen wir ja, ein super netter Zeitgenosse ist. Nichts gegen Sebastian Vettel, aber da wissen wir auch, dass der schon auch seine Ellenbogen ausfahren kann und sein Ding halt dann macht, wenn es halt dann auch notwendig ist. Und ich glaube, das ist das, was dann so ein Einzelsportler dann auch noch mehr ausmacht. Ne? Es sind nur bedingt dann auch Teamplayer, ne? Das denke ich, sonst hast du keinen Erfolg.
Aber übrigens interessant auch, was Toto Wolff gesagt hat, ne? Das finde ich, würde ich auch gerne nochmal irgendwie an Ralf oder an unsere Experten Timo, Nico da nochmal weitergeben, so diese Rolle des Fahrers bei der Autoentwicklung, ne? Überschätzt wird, ne?
Das Witzige war, du hast ja den Ralf nicht gesehen. Ralf saß neben mir, ne? Und hat die Aussage gehört. Du kennst den Blick vom Ralf, ne? Wenn ihm was, also wenn er der Meinung ist, also der hat ein Gesicht gezogen, das war wirklich toll. Und ich freue mich drauf, wenn wir in Miami alle wieder zusammen sind dann auch und man das vielleicht nochmal aufnehmen kann mit Toto. Also ernsthaft, das wäre großartig, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da zu einer netten, also nicht boshaft, um Gottes Willen, ne, gar nicht, sondern es wird eine interessante Diskussion zwischen Toto und Ralf, weil ich glaube, dass Ralf als ehemaliger Fahrer auf Weltklasse-Niveau den Wert eines Fahrers bei der Entwicklung eines Autos deutlich anders bewertet, als das der Teamchef macht. Ich kann verstehen, seinen Ansatz kann ich schon verstehen von Toto. Der sagte doch, Peter, sowas Ähnliches wie, wenn ich einen Top-Ingenieur verliere, ist das schlimmer. Also
genau so hat das gesagt.
Ja, aber es ging ja nicht um schlimmer, sondern es ging darum, ne, das. Also das ist ja der Punkt. Es ging ja nicht entweder oder, sondern um das.
Ja.
Ich fand aber, also ich hatte irgendwie so ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt auch oder war von Toto auch so eine Art wie so eine Schutzbehauptung, um da so ein bisschen Korrekt. Die Fahrer einfach quasi aus der Verantwortung rauszunehmen und irgendwie zu sagen, also es hängt ja nicht nur an den Fahrern, das mit den Ingenieuren ist ja irgendwie viel wichtiger, weil im Prinzip die Ingenieure, die quasi in der Fabrik in Brackley sitzen, die stehen nun mal nicht so im Fokus, wie es halt eben die Fahrer tun. Und ich hatte so ganz klar das Gefühl, das ist so eine Schutzbehauptung.
Wobei, erinnere dich, Sascha, wir saßen mal zusammen in der Mercedes Hospitality und da hat uns auch jemand, der da ein Wörtchen mitredet bei Mercedes, damals das Gleiche gesagt. Ne? Und da haben wir damals noch diskutiert und der hat damals die gleiche Auffassung vertreten und die gleiche These. Also daran musste ich noch denken, als Toto Wolff das gesagt hat.
Das ist richtig und ich glaube auch, dass denen halt, und das ist ihr Riesenthema seit 2-3 Jahren, seitdem es klar ist, dass es dieses Budget Cap gibt, also diese Budget-Obergrenze, die haben natürlich unfassbar viele Ingenieure und wichtige Mitarbeiter verloren, weil sie nämlich sich unter diese Linie begeben mussten, was die Gehälter anbelangt. Die sind irgendwo anders hingegangen. Und ich glaube, das ist ein Verlust, der ihnen echt schmerzt und unter den Nägeln brennt und ihnen wehtut. Und das ist, glaube ich, dann auch vielleicht ein Grund, warum es zu dieser Aussage kam mit diesen wichtigen Ingenieuren, die man nicht mehr hat.
Ja, und interessant ist auch, dass man ja auch hier und da hört, dass Lewis Hamilton übrigens auch nicht den Ruf hat, der zu sein, der der Beste ist, wenn es darum geht, Autos zu entwickeln. Ne? Also vielleicht passt das ja irgendwie alles so mit zusammen, aber ja, ist doch schön. Dann haben wir eine schöne Diskussionsgrundlage mit dem Toto und vielleicht dann auch mal über die ewigen Themen hinaus, woran es denn liegt und wann es da mal Sicht auf Besserungen gibt, was das Auto von Lewis Hamilton und George Russell anbetrifft, was die reine Performance angeht.
Ja, da bin ich nur vor allem gespannt, weil Toto ja eben angekündigt hat, dass ja schon mal so ein bisschen was an Upgrade-Paket eben in Miami kommt. Ob das dann tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung ist oder ob sie dann weiter so ein bisschen im Trüben fischen, was die Suche nach der Performance angeht.
Zwei Dinge müssen wir noch ganz kurz besprechen. McLaren, Lando Norris, am Wochenende überragend gefahren. Also selten so viel Lob bekommen von Ralf an meiner Seite, der gesagt hat, hey, der Lando, das war unfassbar gut, ist ja auch Fahrer des Rennens dann geworden. Das hat toll funktioniert. Peter, ich weiß genau, du hast dich lang mit Andrea Stella, dem Teamchef, unterhalten, vor dem Wochenende. Ich will jetzt nicht sagen, dass er Angst hatte vor den Tagen, aber Respekt hatte er, glaube ich, schon. Also so gut hatten die sich ja selber nicht auf dem Zettel.
Ja, Lando Norris ja genauso, auch aufgrund der Charakteristiken der Strecke mit diesen langen Kurven, was ja eigentlich kein gutes Pflaster in den letzten Monaten, ja fast schon Jahren gewesen ist für die McLaren. Aber Andrea Stella hat auch gesagt, dass er zu der These steht oder zu der Aussage steht, dass man selbst in diesem Jahr auch schon möglicherweise einen Sieg einfahren kann, weil die Updates einfach alle greifen, die man in den letzten Monaten gebracht hat. Das stimmt ja auch. Also sie haben sich sukzessive verbessert. Ja, manchmal dauert es dann ein bisschen länger und dann macht Ferrari auf einmal einen größeren Sprung dann im Winter. Aber sie machen das wirklich mit ihren kleinen Schritten, kommen da immer weiter. Auch auf dieser Strecke war das jetzt gut. Ich meine, klar, haben profitiert von der Geschichte mit dem Safety Car rund um die um den Bottas-Ausfall. Ja, wahrscheinlich wären sie sonst nichts weiter geworden, sonst hätte es Perez wahrscheinlich gepackt. Aber er hat super gemacht und ja, wäre ja schön, wenn McLaren diese Schritte weitergeht und dann vielleicht spätestens ab Mitte, Ende der Saison vielleicht nochmal näher rankommt, auch an Red Bull, wer weiß es schon. Auf jeden Fall machen sie gerade Spaß und auch Mut. Ne? Auf der einen Seite Norris, auf der anderen Seite Piastri, bei dem wir auch viel gesprochen haben am Wochenende, der jetzt dann so ein bisschen gucken muss, wie er seine Problemchen in den Griff bekommt. Stichwort Reifenmanagement.
Ich fand es aber auch total interessant, was sich da eben auch zwischen den beiden Fahrern momentan entwickelt, weil gegen Ende letzten Jahres war ja Oscar Piastri eher so quasi auf der Welle ganz oben und bei Lando Norris lief es irgendwie nicht so gut. Wir haben viel darüber diskutiert, wie sich das jetzt weiter gestalten wird und jetzt schlägt momentan das Pendel wieder so ein bisschen eben in die Richtung von Lando Norris um und Oscar Piastri hat irgendwie Schwierigkeiten. Ist natürlich auch das Thema klar. Lando will sich natürlich auch behaupten als Nummer 1 Fahrer. Will sich da von dem Youngster nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, surft da momentan auf einer guten Welle. Und es wird jetzt, glaube ich, sehr interessant sein zu beobachten, wie das weitergeht. Ob sich da Oscar Piastri wieder rausarbeiten kann aus diesem kleinen Tal, in dem er im Moment steckt. Und ob Lando einfach diese Leistung, die er momentan bringt, konservieren kann.
Wobei man natürlich sagen muss, Norris hat Piastri auch im letzten Jahr beherrscht, ne? Sowohl im Qualifying als auch in der Rennbilanz. Das Erstaunliche war nur, dass Piastri als Rookie halt gleich solche Ausrufezeichen setzen konnte, ne? Mit dem Sprintsieg in Katar. Norris wartet nach wie vor auf den Sieg, hat Rosberg ja auch gesagt, das wird ihm so gut tun, weil das einfach auch mal so ein Brustlöser ist und das nochmal was freisetzt. Das wird auch irgendwann kommen, da bin ich mir auch ganz sicher. Ich finde, das Erstaunliche jetzt ist einfach nur, dass man ja vor der Saison gedacht hat, boah, krass, der Piastri ist so gut gestartet und war hier und da dann auch mal irgendwie dran. Der wird jetzt nochmal einen Schritt zulegen und das ist im Moment einfach so ein bisschen im Zweifel, weil er nach wie vor dieses Problem hat mit dem Reifenmanagement, das nicht so einfach ist. Ralf hat es auch gesagt, jetzt muss er aufpassen, dass es nicht irgendwann sogar zu einer negativen Belastung wird. Der Druck, der dann jetzt auch kommen wird und das wird jetzt einfach spannend sein zu beobachten und bei Norris ist einfach stark, wie er mit der Situation umgeht, hier und da mal Wackler drin, aber im Großen und Ganzen zeigt er einfach, aus welchem Holz er geschnitzt ist.
Ja, ja, und das ist ja wie so häufig, nur das zweite Jahr ist das Schwerste, um sich dann da zu bestätigen. Im ersten Jahr erwartet von dir noch keiner so was, also na, zumindest überschaubar. Und das dann zu bestätigen, ist dann die große Kunst. Also er hat ja natürlich mit Mark Webber einen guten Mentor, einer, der gut mit ihm redet. Interessant war übrigens, dass Nico Rosberg sich da als Fahrercoach ins Spiel gebracht hat. Das sollte man vielleicht auch nochmal vertiefen. Vielleicht gibt's da noch, gibt's aber ich kann das, hat er gesagt. Ich kann es ihm erklären.
Ja, ich fand auch kurz gestutzt, ja. Ja. Also meint das jetzt ernst? Ja, er meint es ernst.
Natürlich meint
das
ernst.
Dann mal los.
Und hü. Also das war die McLaren-Nummer. Ferrari, enttäuschend, bleibe ich dabei. Ich fand übrigens das erfrischend, ehrlich, wie dann auch Fred Vasseur im Interview bei dir, Peter, dann darauf reagiert hat, weil er hat nicht um heißen Brei herum geredet, wie so manch einer seiner Vorgänger, sondern hat gesagt, ja, das haben wir nicht gut gemacht, das war nicht gut, da müssen wir dran arbeiten. Weil eigentlich sind die ausgezogen gewesen in China, um Red Bull zu attackieren.
Ja, haben sie nicht getan. Das war eine der Enttäuschungen des Wochenendes. Geh ich mit dir. Muss wieder besser werden. Schon in Miami. Hätte ich wirklich gedacht, dass sie näher dran sind. Wir dachten ja auch vorher, okay, Qualifying sind sie nicht da, aber dann eben im Rennen stark. Aber nee, das war der Satz mit X.
Ja, war nix.
Nix, genau.
Definitiv, ja. Dann lass uns auch ganz, ganz schnell über Aston Martin reden. Eine Verlängerung vom Alonso hatten wir ja schon thematisiert. Stroll mal wieder mit einem Blackout, finde ich. Also das darf ihm natürlich nicht passieren. Dieser Auffahrunfall, den es da gab. Und danach dann seine Art, wie er sich darüber dann geäußert hat. Fand ich auch schwierig. Also da hat ja auch Ralf gesagt, Mensch, da muss man doch einsichtig sein. In dem Moment kannst du vielleicht das im Moment ein bisschen übertünchen, weil du sagst, war im Eifer des Gefechts. Aber fanden die Kollegen, glaube ich, auch nicht so gut. Piastri hat den Schaden davongetragen. Deswegen ist er dann auch, glaube ich, war auch ein Grund, warum er dann ein paar Schwierigkeiten hatte am Ende. Danny Ricciardo, Rennen kaputt. Ja, und Stroll bleibt weiter ein Thema, ne?
Also wenn es nach mir gehen würde, wäre kein Thema mehr, ehrlich gesagt. Habe ich ja letztes Jahr auch schon diese Meinung vertreten. Ich habe einfach immer nach wie vor nicht das Gefühl, dass er wirklich Freude daran hat, an dem, was er da tut. Und da frage ich mich dann tatsächlich, ob das halt irgendwie noch so viel Sinn macht, da weiter in diesem Cockpit zu bleiben. Und ich meine, klar, Situation ist immer die, der Vater ist der Teambesitzer, aber ich meine, der ist ja jetzt auch keine 21 mehr. Man könnte ja theoretisch auch vielleicht mal selber eine Entscheidung für sich und für seine Zukunft treffen. Aber also ich weiß nicht, ich kann dem einfach nichts abgewinnen, wenn der da im Auto sitzt, ehrlicherweise.
Ich glaube ganz ehrlich, dass das mit der Familie Stroll so ist, wie es oftmals so vorkommt, das ist sein Wannabe, also Lawrence Stroll, der Teamchef, wäre gerne, oder der Teamchef sei ich schon, der Teambesitzer und sein Papa wäre gerne selber Formel-1-Rennfahrer gewesen wahrscheinlich und deswegen lebt er diesen Traum jetzt mit seinem Sohn, hat er das Team gekauft, hat er alles reingesteckt und so ist es dann einfach, der muss jetzt dann noch ein bisschen durch, der kleine Lance, ja, anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Aber wenn du ja wie Lawrence Stroll immer diese 6-Sterne-Saison da irgendwie forderst und ganz oben mitspielen willst, dann muss dir doch irgendwann auch einfach mal klar sein, dass es auch nur mit 2 Top-Fahrern geht. Und Lance ist nun mal einfach kein Top-Fahrer. Und das muss dann irgendwann, glaube ich, auch dem Papa mal klar werden, oder nicht?
Ja, absolut. Ich sehe es genauso. Also hat ja dann hier und da dann auch seine wirklich guten Rennen, wie zum Beispiel in Melbourne, ne, wo das Wochenende dann auch mal passt. Also er könnte es ja, aber ja, die Konstanz fehlt. Sind immer wieder dann solche Dinge mit drin, dass er das Auto wegwirft oder wie jetzt auch bei der Geschichte, wo er einfach das Feld da ja auch dann offensichtlich vor sich nicht im Auge hat, ne? Hat es ja nicht verstanden, dass er da die Strafe für kriegt. Mein Krack hat ihn ja auch geschützt dann nachher im Interview bei mir, stellt sich ja eh auch dann vor ihn und versucht ihn da zu verteidigen. Aber ich bin auch sehr gespannt darauf, ob der Lance nicht vielleicht selber auch irgendwann sagt, jetzt hat er irgendwie diese zwei Topfahrer vor der Nase gehabt, zum einen mit Sebastian und jetzt eben auch mit Fernando und er hängt dann doch, finde ich, dann am Ende auch hinter beiden deutlich hinterher, jetzt bei Alonso nochmal deutlicher. Und ja, wie viel Sinn das dann noch macht, das wird er dann vielleicht am besten auch selbst wissen. Und Sander, was du sagst, ja, Stroll, 6-Sterne-Saison, die er fordert, die wollen Weltmeister werden. Und dafür brauchst du 2 Fahrer, die da wirklich Punkte sammeln. Und ich habe das nur vor dem Wochenende gesehen. Also wenn du die Top-Teams mal durchgehst, der Punkteabstand zwischen den Teamkollegen ist bei Aston Martin eben am größten, zwischen Alonso und Stroll. Und das ist, glaube ich, kein Zufall. Ich würde jetzt mal per se sagen, dass es wahrscheinlich im letzten Jahr genauso gewesen ist. Müsste man nochmal überprüfen. Aber ja, das ist einfach nicht genug, was Lance Stroll da was der da rausholt aus dem Auto.
Ja, das stimmt. Naja, hat er die nächste Chance in 14 Tagen in Miami. Da sind wir dann natürlich auch wieder mit dabei. Und davor gibt's allerdings natürlich noch eine frische Ausgabe von Backstage Boxengasse. Wie immer, dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Gerne weiterempfehlen, gerne weiter mit dabei sein. Ja, dann wünschen wir euch eine gute Woche und wir hören uns dann nächsten Dienstag. Macht's gut. Ciao, ciao.
Freue mich. Schöne Zeit.
Spaß hat's gemacht. Liebe Grüße und bis spätestens nächste Woche Dienstag. Tschüss miteinander.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.